Zu Beginn ein kleines Sozialexperiment oder eine kleine Sozialumfrage in eigenem Interesse. Dazu bitte mal alle die Augen schließen, damit es schön anonym bleibt. Das ist ja eine Umfrage, ne? Alle Augen zu, auch die Technik bitte. Auch im Livestream, Gott sieht alles, Augen zu. Zuerst die Frage an die Männer, Augen bleiben zu. Wer von den Männern kann sich erinnern, wann er das letzte Mal im Supermarkt einen Mitarbeiter gefragt hat, wenn er was nicht gefunden hat? Oder beim Autofahren angehalten hat, Fenster runtergekurbelt hat und nach dem Weg gefragt hat? Nur die Männer. Ja, Augen bleiben zu, gell? Bis ich sage, Augen auf. Okay. Jetzt die Frauen, gleiche Frage. Wer kann sich erinnern, Mitarbeiter im Supermarkt nach Hilfe gefragt zu haben, im Autofahren nach dem richtigen Weg gefragt zu haben? Tatsächlich. Okay, Augen wieder auf. Vielen Dank. Ergebnisse behalte ich natürlich für mich. Muss ja anonym bleiben. Ihr wisst vielleicht, worauf es hinausläuft. Ja, es gibt ja dieses Klischee, dass es uns Männern viel, viel schwerer fällt, deutlich schwerer fällt, mal Hilfe anzunehmen. Vor allem, wenn es sowas umgeht, um Orientierung, Autofahren. Und ich sag mal so, die Umfrage ging auch so in die Richtung, tatsächlich. Also es waren deutlich mehr Frauen, die gestreckt haben und gesagt haben, ja, habe ich kein Problem mit, kann mich deutlich an die Situation erinnern, als Männer. Also wir sind vielleicht ein bisschen besser als der Durchschnitt, wenn ich jetzt so die Umfragen anschaue. Aber es geht tatsächlich in die gleiche Richtung. Aber wir Männer wissen ja eigentlich auch, wenn ich merke, dass ich ja nicht weiter weiß, dass ich mich verirrt habe, dass ich vielleicht auf dem falschen Weg bin, eine Autobahnausfahrt verpasst habe, was gibt's Schlimmeres? Also wenn ich da mal meine eigene Seele ein bisschen offenbare, ne? Also dieser Moment, bis man das eingesehen hat, dass irgendwann merkst du, es ist falsch. Und dann, also zumindest bei mir geht es so, ich öffne jetzt mal meine Seele, bei mir geht es dann so, ich brauche mindestens einige Sekunden, bis ich mir das eingestanden habe. Und so lange ringe ich eigentlich innerlich mit der Wirklichkeit und verlange eigentlich, dass sich irgendwie ein Wurmloch auftut oder irgendein Raum-Zeit-Kontinuum aufbricht und sich die ganze Welt, inklusive vor allem der Autobahn, so verändert, dass ich doch recht hatte. Das sind einige schreckliche Sekunden, bis ich irgendwann merke, ich muss umkehren. Und dann vor allem diese Zeit, wenn du minutenlang, dann kilometerweit, wenn es blöd läuft, erstmal wieder Umwege fahren musst, bis du das alles wieder aufgeholt hast. Danke, dass ich da kurz mein Leid klagen durfte euch gegenüber. Aber eigentlich wissen wir, es ist das einzig Rationale, das einzig Schlaue, das einzig Sinnvolle. Wenn ich gemerkt habe, etwas ist falsch, ich habe einen Fehler gemacht, ich weiß nicht weiter, dass ich innehalte, um Hilfe bitte, eine neue Lösung suche, einen neuen Weg einschlage. Eigentlich ist es so einfach und so banal. Auf der banalen, einfachen Ebene wissen wir das. Wir machen Fehler, wir halten inne und wir versuchen es besser zu machen. Weil sich diese Welt nicht um uns dreht. Weil sich nicht plötzlich eine neue Autobahnausfahrt auftut, nur weil ich das gerade möchte. Nicht, weil das Backpapier plötzlich nicht genau dahin teleportiert wird im Supermarkt, wo ich es ganz sicher vermuten würde. Die Realität ist, wie sie ist. Und ich muss mich mit meinem Verhalten der Realität, der Wirklichkeit anpassen. Und manchmal tut es weh, manchmal ist es schwierig. Manchmal geht es auch darum, Fehler einzusehen. Aber es ist gut. Warum? Weil wir ans Ziel kommen wollen, weil wir auf dem richtigen Weg unterwegs sein wollen. Und dazu müssen wir, und Vorsicht, jetzt wird es dann theologisch, dazu müssen wir umkehren. Und noch altmodischer, Buße tun. Wir müssen unser eigenes Ego, unseren eigenen Wunsch von der Wirklichkeit, der Realität anpassen. Herzlich willkommen im heutigen Thema. Ich lese uns Jona, das dritte Kapitel. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkünde ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen, und er rief und sprach: Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott, und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive, und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch, setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive: Auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Mensch und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das in seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, und ihm reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte. Und er tat es nicht. Die Story von Jona ist also eine Story auch der Umkehr. Eine Story von Buße. Er ist ja auch der Mann, der hätte bei der Umfrage wahrscheinlich auch zur richtigen Zeit gestreckt, der eine Zeit lang brauchte, wir haben das schon behandelt, der eine Zeit lang brauchte, um seinen Irrtum einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Er hatte die falsche Ausfahrt genommen, Gott musste ihm das einige Male klar machen, deutlich klar machen. Und als es ihm klar wurde, schenkt Gott einen Neuanfang. Und das sieht man ganz deutlich daran, wie dieses 3. Kapitel losgeht. Ihr habt es vielleicht gemerkt, das 3. Kapitel von Jona ist ganz parallel aufgebaut zum 1. Kapitel. Da haben wir gehört, ja, bei der vorletzten Predigt, so ging das los, das Buch Jona, und das Wort des Herrn erging an Jona. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Jetzt in Kapitel 3 hört sich das ähnlich an, aber doch ganz anders. Das Wort des Herrn erging zum 2. Mal an Jona, da machte sich Jona auf nach dem Wort des Herrn. So wie man sich eine ordentliche, fromme Bibelgeschichte eigentlich vorstellen würde. Gott spricht und der fromme Mann gehorcht. Also Halleluja, Jona ist wieder auf dem richtigen Weg und Gott schenkt ihm einen wirklichen, ernsthaften Neuanfang. Wie tief seine eigene Umkehr war, darüber wird noch zu reden sein, spätestens nächste Woche. Aber für den Moment ist er richtig abgebogen. Er predigt in Ninive und es kommt zu einer unfassbar großen, ja gewaltigen Umkehr. Über 120.000 Menschen bereuen, sagen, wir haben Fehler gemacht, es war falsch und sie tun Buße. Jetzt haben wir uns schon einige Male jetzt mit diesen alten Vokabeln genervt, Umkehr, Buße. Und man fragt sich vielleicht, ja, ist es jetzt noch zeitgemäß, davon zu reden? Darf man das in einer Zeit, wo doch irgendwie alles in Ordnung ist, wo man sich von niemandem sagen lassen will, was vielleicht falsch, was richtig ist, was böse ist, was gut ist, wo man sich gegenseitig nicht ermahnen möchte, wo man sich auch von einer Kirche, einem Glauben, schon gar nicht irgendeinem ominösen Gott irgendwas sagen lassen möchte. Ich bestimme doch selbst, wo es in meinem Leben lang geht, oder? Soziologen beschreiben ja diese Gegenwart, diese Gedankenwelt als stark relativistisch geprägt. Jeder hat seine eigene Wahrheit, seinen eigenen Weg, und es gibt nichts über uns, nichts Verbindliches, keine gemeinsame Sonne. Aber da hinein wird jetzt gesprochen, auch in unsere Zeit durch das Wort Gottes, von Umkehr und Buße. Es gibt einen falschen Weg und es gibt einen richtigen Weg. Das waren mit die ersten Worte, die Jesus gesprochen hat, als er angefangen hat, öffentlich zu wirken. Tut Buße. Deswegen ist es wichtig, darüber nachzudenken. 3 Punkte dazu. Umkehr warum? Umkehr wohin? Umkehr wie? Umkehr warum? Im Grunde ist dieses Warum ja durch das Alltagsbeispiel, die Umfrage vom Anfang, schon völlig klar. Wenn ich nicht weiter weiß, gegen die Wand gefahren bin, muss ich umkehren, einen neuen Weg einschlagen, Fehler eingestehen, einen Neuanfang suchen. Und wie das geht, naja, jetzt denken viele natürlich gleich, es ist hier ein christlicher Gottesdienst, es ist eine Predigt, die Antwort lautet wahrscheinlich Religion, oder? Man weiß ja, was man so zu erwarten hat am Sonntagmorgen in der Predigt. Wenn ich falsch unterwegs bin, richtiger Ausweg ist doch, dann muss ich halt wieder religiös werden. Die Menschen haben Gott vergessen, muss ja so die Lösung sein. Spannenderweise zeigt uns unter anderem ja das Buch Jona, dass es so einfach nicht ist. Und wenn wir in die Welt schauen, auch nicht. Jona war ein frommer Mann. Das war nicht sein Problem, dass er nicht religiös war. Er war tief religiös, Prophet, aber er hat den falschen Weg genommen. Ninive war nicht atheistisch. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, will man fast sogar sagen. Die hatten ja nicht nur einen Gott, die hatten ganz viele Götter, wie viele Kulturen zu der damaligen Zeit, ganz stark polytheistisch geprägt. Die hatten Religion, aber ihre Philosophie, ihre Weltanschauung, ihr Weg bestand offensichtlich aus Gewalt, Mord und Totschlag. Und ich hatte es erwähnt, wir können das heute archäologisch, historisch nachvollziehen, wie grausam diese Gesellschaft in Assyrien war. Manche Christen, ja, sind wir mal so ehrlich miteinander, haben in der Vergangenheit vor dem Hintergrund des Glaubens Kriege aneinander und gegen andere geführt und einander und dieser Welt auch Schlimmes angetan. Und da muss man jetzt nicht in die Vergangenheit und nur bis zu den Kreuzzügen zurückrennen. Auch im kleinen Sinne ist nicht alles sofort gut, nur weil du halt sagst, ja, ich bin halt religiös, ich bin irgendwie gläubig. Auch christliche Ehen geraten in Schieflage, werden geschieden. Auch Christen leben nicht automatisch heilig, nur weil sie Christen sind. Manche Moslems sprengen sich aufgrund gerade wegen ihrem Glauben, wegen ihren Glaubensüberzeugungen, sich und andere in die Luft. Hindus und Buddhisten sind vielerorts bis aufs Blut verfeindet. Religion ist keine automatische Garantie für ein gelingendes Leben. Kann man fragen, naja, das ist ja alles Fundamentalismus, ja, wir sind ja viel besser. Ja und nein, ich glaube, es ist der falsche Fundamentalismus. Es kommt aufs Fundament an. Und ich bin gerne Fundamentalist, wenn mein Fundament das Herz und die Liebe Jesu ist. Und wenn ich so ein Fundamentalist bin, dann entscheide das, dass ich mich für manche Wege nicht entscheide. Umkehren, warum? Was mein Fundament ist, spielt mein Leben wieder. Die Menschen in Ninive waren eben die meiste Zeit stark polytheistisch geprägt und das hatte extreme Ähnlichkeiten zu unserer heutigen Zeit. Da gab es nicht diese eine Orientierung, diese eine Wahrheit, da gab es eben viele Götter für alle möglichen Bereiche und Lebensfragen. Und dieses Fundament, dieses Gottesbild, das hat sich auch in diesem Leben in der Gesellschaft wiedergespiegelt. Wir kennen das sehr gut aus römischer und griechischer Perspektive, das hat man ja noch eher mal im Schulunterricht als jetzt Assyrien oder so. Da wusste man, hat man es vielleicht gehört, da gab es diesen Pantheon, diese Göttervielfalt und die waren sich ja nicht immer einig, ganz im Gegenteil. Ja, es gab Krieg unter Göttern, man kann sogar sagen, Krieg war die Sprache der Götter. Die haben sich bekämpft, da gab es keine klare Meinung. Und das färbt auch auf Ninive ab und diese Bosheit kommt vor das Angesicht Gottes, wie es am Anfang von Jona heißt. Mein Gottesbild, was ich von der Wirklichkeit glaube, das spiegelt irgendwann auch mein alltägliches Leben wider. Ja, und bei uns heute, die Frage lautet ja selten noch, gibt es da einen Gott, gibt es da einen wahren Gott, sondern eher, ja, welche Philosophie, welche Wahrheit, welche Lebensführung, welche 10 Wege zum Lifestyle hier sind die besten, die Selbstoptimierung. Aber im Grunde ist es die gleiche Frage. Und wir verlieren durch diese vielen Möglichkeiten und Fragen und die vielen Wege, die es erstmal gibt, scheinbar, das feste Fundament. Und da sehen wir schon gleich, dass die Frage nach Wahrheit und die Frage nach Gott zusammengehören. Wenn wir Gott als einen Maßstab verlieren, dann gerät unser Miteinander auch in Schieflage. Und es wurde auch schon prophezeit, sozusagen. George Orwell hat geschrieben, je weiter sich eine Gesellschaft von der Wahrheit entfernt, desto mehr wird sie die hassen, die sie aussprechen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir ganz stark drunter leiden, auch in unserer Gesellschaft, dass da, wo um Sachen gerungen wird, um Ideen gerungen wird, dass das nicht mehr so einfach funktioniert, dass sich dann gleich Polemik einmischt und persönlicher Hass, persönliche Ablehnung und es auf ganz, ganz tiefen persönlichen Ebenen plötzlich ausgetragen wird. Als Jona in Ninive eintraf, hat es offenbar dann aber sehr großen Eindruck gemacht in dieser brutalen Gesellschaft. Und das ist an sich ziemlich schwer nachzuvollziehen, finde ich. Ich weiß nicht, wie euch diese Geschichte vorkommt. Aber versucht man sich mal reinzuversetzen. Da ist das New York oder das London der damaligen Zeit, ja, die Megametropole. Also eine Stadtmauer, wie man heute weiß, 30 Meter hoch, 10 Meter breit, ja, und 100 Kilometer lang. Ein Volk bis auf die Zähne bewaffnet. Und dann kommt ein nach Fisch stinkender, unbewaffneter Mann alleine, stellt sich dort auf den Marktplatz. Jona, der Name auf Hebräisch bedeutet übrigens auch Taube. Ja, stellt euch eine Taube auf dem Marktplatz vor, wie klein und unbedeutend. Und der spricht nicht mal eine geniale Predigt, wenn das alles ist, was wir hier überliefert bekommen haben. Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Im Deutschen 7 Worten, im Originaltext eigentlich nur 5. Noch 40 Tage und Ninive weg. Das hat er eigentlich gesagt. Noch 40 Tage und Ninive weg. Dieser nach Fisch riechende, einfache, unbewaffnete Mann mit einer vielleicht halbherzigen Botschaft. Wir wissen, wie seine Herzenshaltung gegenüber Assyrien war. Und das macht Eindruck. Die ganze Stadt, über 120.000 Menschen, inklusive des Königs, tun Buße. Warum? Es ist am Ende ein Wunder Gottes. Aber manchmal kann man ja so die Wege Gottes ein bisschen nachvollziehen. Die Theologen und Historiker grübeln dann natürlich und man vermutet inzwischen durch verschiedene Funde, dass die Stadt irgendwie auch vorbereitet gewesen sein könnte. Es gab zu der damaligen Zeit schon politische Spannungen, Bedrohungen auch von außen. Diese Militärmacht Ninives scheint da gerade ein bisschen am Bröckeln gewesen zu sein. Man vermutet auch, dass sich vor der Zeit relativ nah vielleicht an den Ereignissen sogar wie so eine Art Sonnenfinsternis ereignet hat. All das kann man heute so vermuten. Also irgendwie scheint diese Stadt vorbereitet gewesen zu sein auf ein Reden Gottes. Spannender wird es aber bei den beiden Punkten auch noch. Historiker, ich habe jetzt mich nicht vertieft, wie sie auf die Idee gekommen sind, aber Historiker gehen heute davon aus, dass in der Zeit ungefähr, wo Jona gewirkt hat, entweder der gegenwärtige König von Ninive oder sein Vorgänger die Gesellschaft schon etwas mehr Richtung Monotheismus hinbewegt hat. Besonders spannend finde ich aber diesen Punkt. Die Menschen in Ninive hatten unter vielen Göttern einen, den sie unter wenigen besonders angebetet haben. Also einer der Hauptgötter, wenn man so will. Und das war eine Art Fischgott. Das war ein Gott, der wurde dargestellt als Mischung, wenn man so will, halb Fisch und halb Mensch. Und wenn man diese Fakten, ja, da ist jetzt natürlich einfach viel Spekulation dabei, aber ich finde es doch spannend, auch das einfach mal zu erwähnen. Wenn man diese ganzen Gedanken mal zusammennimmt, dann ist es doch schon spannend, dass in dieser Stadt plötzlich dieser nach Fisch stinkende Mann auftaucht, die vielleicht durch Sorgen und Nöte irgendwie schon vorbereitet war, irgendwie schon besonders sensibel war, vielleicht schon länger nach irgendwie die Götter befragt hat. Und vielleicht hat Jona auch mehr erzählt und er hat ein bisschen erzählt, dass er gerade vom Fisch ausgespuckt wurde. Und dann kann das doch ganz schön Eindruck machen. Gott scheint die ganze Situation schon lange vorbereitet zu haben. Bevor Gott uns irgendwo hinsendet mit irgendeinem Auftrag, hat er die Situation schon vorbereitet und er ist schon vorausgegangen. Er hat die Herzen auch von Menschen schon vorbereitet. Er hat uns quasi das Schlachtfeld ja schon frei gekämpft. Jesus ist uns durch Tod und Auferstehung schon vorausgegangen. Und auch Ninive scheint für Jona vorbereitet gewesen zu sein. Also wie auch immer es passiert ist, die Leute in Ninive haben plötzlich den Blick dafür, dass es tatsächlich den einen Gott gibt. Die Idee, dass da einer ist. Und plötzlich hatten sie den Maßstab. Plötzlich hatten sie unter den vielen Möglichkeiten einen klaren Blick, eine klare Orientierung. Und sie wussten, da ist einer am Ende, der hat eine klare Meinung über das, was wir hier tun. Und dem sind wir am Ende Rechenschaft schuldig. Was auch immer sie genau dachten, die Reaktion ist klar, zumindest für den Moment unterwerfen sie sich der Idee, dass es da einen Gott gibt. Und sie erkennen, dass sie falsch unterwegs waren und das hat enorme Auswirkungen. Vom König bis zum kleinsten Kind, alle tun Buße. Und dass dieses Bereuen erstmal, zumindest für den Moment, ernst ist in den Augen Gottes, sieht man daran, dass er die Strafe für Ninive aussetzt. Umkehren, warum? Ich sehe ein, dass ich umkehren muss, wenn ich erkannt habe, dass es den einen richtigen Weg gibt, dass es da einen göttlichen Maßstab gibt. Ich erkenne eine krumme Linie in meinem Leben erst, wenn ich eine gerade Linie daneben lege. Und die Menschen in Ninive, die haben ihr Leben neben Gottes Wahrheit gelegt und haben gesehen, wir sind auf krummen, auf falschen Wegen unterwegs. Und es gehört zu Gottes Gnade, dass er uns seinen Willen, seinen Charakter und seine Idee vom Leben zeigt, offenbart, dass er uns das mitteilt, weil er möchte, dass dein Leben gelingt und dass du nicht die falsche Ausfahrt nimmst, dass du ans Ziel kommst. Und die Frage dabei ist an uns dann, erkennen wir es an, wie die Menschen in Ninive für diesen Moment, wie Jona in diesem Moment, erkennen wir es an, dass Gott mehr weiß und weiter sieht und bessere Gedanken hat als wir, dass er weiß, wie ein Leben gelingen kann, weil er sich das Leben ausgedacht hat. Und dass es uns gut tun wird, wenn wir nach seinen Ideen fragen. Und dass es entscheidend ist, wie wir diesen Glauben auch leben. Glaube ohne das richtige Handeln ist toter Glaube, heißt es im Jakobusbrief. Jona glaubte an Gott, aber sein Handeln war falsch. Ich lese auch gern hin und wieder so die Biografie von Billy Graham. Das ist für mich so ein ganz spannendes Glaubensvorbild. Und da geht es auch immer ganz viel, wo die Momente sind von großen Bekehrungen, wo viele Menschen gleichzeitig sagen, jawohl, ich will jetzt mit Gott leben. Ja, was wir Erweckung nennen, was wir Massenbekehrung nennen, was auch immer. In diesen großen Geschichten taucht immer auch dieser wichtige Punkt von Buße um Umkehr auf. Eine seiner ersten großen, jetzt nenne ich mal ein menschliches Wort, Erfolge, die großen Segnungen, die er so erlebt hat, war in Los Angeles, Anfang des letzten Jahrhunderts, so 40er Jahre muss es gewesen sein. Da war über Monate dieses riesige Zelt für den Gottesdienst vorbereitet und jeden Abend übervoll. Durch die Predigt des Evangeliums von Jesus haben Menschen die alten Wege bereut und haben Buße getan. Und das Schöne ist, diese kleinen Geschichten am Rande, die dann überliefert sind. Ein Mann zum Beispiel, der seine Familie verlassen hatte, ist so neugierig geworden, was in dieser Stadt da los ist. Die ganzen Medien haben darüber berichtet. Der ist so neugierig geworden, was in dem überfüllten Zelt passiert ist, dass er reinkommt, von Jesus hört, versteht, dass er falsch gehandelt hat, dass er umkehrt, zurück zu seiner Familie geht. Eine Frau hat ihren Mann wieder, Kinder haben ihren Vater zurück. Ein Taschendieb, der im überfüllten Zelt reiche Beute wittert und die auch macht, hört dummerweise die Predigt und klappert dann auf dem Rückweg genau die Reihen wieder ab und gibt die Brieftaschen den Menschen wieder zurück. Ein Schwerkrimineller, der von dieser Aktion da hört, bittet über einen Mittelsmann, dass ihn Billy Graham nachts an einem geheimen Ort in der Unterwelt aufsucht, weil er das Evangelium nochmal ganz genau erklärt bekommen möchte. Das sind Beispiele davon, wie das Evangelium von Jesus Menschen verändert und zu dieser Veränderung gehört erstmal anhalten, um Verzeihung bitten, einsehen, es ist falsch, ich muss bereuen, was ich getan habe. Umkehr und Buße sind also keine verstaubten Worte, sondern ehrliche Buße, Vergebung. Ja, das macht unser Leben, das macht Familien, das macht Gesellschaften, das macht Herzen wieder gesund. Und es beginnt nicht bei 100.000 Menschen in L.A. und nicht bei 120.000 Menschen in Ninive, sondern das beginnt bei Jona, ja? Das beginnt bei uns, das beginnt bei dem einzelnen Menschen. Dass Gott einen Menschen verändert und veränderte Menschen benutzt, um diese Welt weiter zu verändern und andere Menschen zu erreichen. Aber es beginnt bei uns. Umkehr, warum? Umkehr, wohin? Einsehen, dass es einen Gott gibt, ist ja das eine. Bereuen, was ich getan habe, ist das eine. Einsehen, dass mein Fundament nicht gehalten hat, ist das eine. Aber wie geht es denn weiter? Wohin bringt mich das Umkehren? Ich brauche doch ein neues Ziel, ein neues Fundament. Und hier wird die Story von Jona nochmal rätselhaft. Ich habe euch gesagt, die Geschichte ist parallel aufgebaut. Und so geht es auch in den anderen Aspekten weiter. Wir haben von den Seeleuten gehört. Die Seeleute erkennen über das, was mit Jona geschieht und was er ihnen erzählt hat und dass der Sturm aufhört, als er sich zu seiner Schuld bekennt und ins Wasser geworfen werden will. Erkennen sie, dass dieser Gott, von dem Jona gerade erzählt hat, dass das der einzig wahre Gott ist. Und wir erfahren in der Geschichte, dass sie ihm Opfer bringen, dass sie ihm sogar Gelübde leisten, also ihr Leben widmen. Und wir erfahren, dass sie den Bundesnamen Gottes nutzen und anbeten, nämlich Jahwe. Da taucht der Name Gottes Jahwe auf. Und das Spannende ist, wenn wir die Geschichte parallel lesen, bei der Umkehr von Ninive, hört sich das ganz anders an. Ja, sie bereuen, was sie Falsches getan haben, aber der Bundesname Gottes, Jahwe, taucht nicht auf. Da ist nichts von Opfern und Gelübde die Rede. Sie haben sich vielleicht dazu bekehrt, dass sie sagen, es war falsch, was wir getan haben, weil es da vielleicht diesen einen Gott gibt. Aber ob es jetzt an der schlechten Predigt von Jona oder was auch immer lag, richtig nachhaltig und neu war dieser Weg offenbar nicht. Sie treten nicht in eine Bundesbeziehung mit Jahwe. Deswegen habe ich meine Fragezeichen, wenn man ab und zu liest, Ninive, die größte Bekehrung aller Zeiten. Weil ich glaube, dass das Wohin fehlt. Für den Moment scheint Gott ihre Buße zu akzeptieren. Sie hören auf mit ihren schlechten Taten. Aber wir wissen aus der Geschichte, dass das nicht lange angehalten hat. Denn nur einige Jahre später wird Assyrien tatsächlich das Nordreich Israel überfallen. Es scheint das Wohin zu fehlen. Umkehren, aber wohin? Jesus hat nicht nur gesagt, tut Buße. Er hat nicht nur gesagt, lebt ein Leben in Sack und Asche. Das war nur die halbe Botschaft. Denn seine Botschaft geht weiter. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus spricht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Stellt euer Leben auf ein neues Fundament. Ja, werdet Fundamentalisten, aber im richtigen, im besten Sinne, mit dem richtigen Fundament. Jesus bleibt nicht beim Bußetun stehen. Wir sollen kein Leben in Sack und Asche führen, sondern wenn wir den Ballast abgeladen haben, wenn wir unser Herzen ehrlich voreinander und vor Gott ausgeschüttet geöffnet haben, dann wissen, es ist vergeben und es wird darüber nicht mehr gesprochen. Und ich kann ein neues Leben in Freiheit und in Liebe führen. Jona hat diesen Neuanfang bekommen. Er hat diesen neuen Auftrag wieder bekommen. Wie Petrus auch, wir hatten es im Johannesevangelium, der immer wieder krumm unterwegs war, wankelmütig war. Am Ende hat Gott wieder gesagt, durch Jesus am Lagerfeuer liebst du mich, dann weide meine Schafe. Ich gebe dich nicht auf, du bekommst einen neuen Auftrag. Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal an Jona, mach dich auf. Umkehren warum? Umkehren wohin? Kann man alles akzeptieren, kann man abhaken, kann man sogar glauben, aber es fehlt noch etwas alles Entscheidende, nämlich der letzte Punkt dazu. Es ist alles nichtig, wenn wir nicht wissen, umkehren wie. Wir lernen aus der Story von Jona, wir müssen umkehren, ernsthaft bereuen, hinrennen zu Gott, also ernsthaft zu 100% ehrlich mit unserem Herzen sein und 100% rein und ehrlich zu Gott rennen und sagen, es tut mir leid. 100% offen und ehrlich rein und komplett und ganz zu unseren Mitmenschen rennen, denen wir Unrecht angetan haben und sagen, es tut mir leid. Merkt ihr was? Wisst ihr was, wo es da hakt? Was ist das Problem? Ich glaube, du weißt es. Du kannst es nicht. Du kannst es nicht. Willkommen im Hamsterrad der religiösen Zwänge. Du kannst es nicht. Und wenn du weißt, du kannst es nicht, preis den Herrn. Halleluja. Das ist gut. Wir müssten zu 100% Buße tun. 100% ehrlich, mit 100% unseres Herzens und unserer Seele. Aber selbst in unserem besten Moment bleibt noch was zurück. Das bisschen Egoismus, das bisschen Stolz, das bisschen Schmerz, das bisschen oder größere bisschen Verletzung. Wir können nicht 100% offen und ehrlich und perfekt diesen Neuanfang vollziehen. C.S. Lewis hat es wunderschön, brillant ausgedrückt. Nur ein böser Mensch muss Buße tun, aber nur der gute Mensch kann wahrhaft bereuen. Je schlechter wir sind, desto mehr sollten wir unser Tun bereuen und desto weniger können wir es. Der einzige Mensch, der zu vollkommener Reue fähig wäre, wäre selbst vollkommen und hätte sie darum nicht nötig. Und jetzt sind wir am Kreuz. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht, dass es einen gibt, der das für uns getan hat, der die ganze Religion, den religiösen Eifer, das religiöse Hamsterrad zersprengt hat durch das Evangelium, durch die gute Nachricht, dass ich es nicht schaffen muss, dass es einen gibt, der diesen Weg für mich gegangen ist. Hier kommt das Kreuz Jesu ins Spiel und die große Frage, wie kann einer vor 2000 Jahren für mich heute das stellvertretend gut machen, das Böse sterben lassen, mir einen ernsthaften Neuanfang schenken. Sowohl Vergebung als auch Reue, wenn das ernsthaft ist, dann merken wir, da muss mindestens ein Teil in uns sterben. Ja? Vergebung, Neuanfänge, ein neues Herz, eine neue Seele, das hat immer was mit Sterben zu tun. Jesus stirbt für dich. Und Jesus vereint in sich genau das, was Lewis beschreibt. Er war der eine vollkommen reine und gute, vollkommen Mensch. Und er konnte den Weg für uns gehen. Wie kann ein anderer für mich büßen? Lewis schreibt weiter. Der Weg der Umkehr, für den wir Gottes Führung also am meisten brauchen, ist ein Weg, den er selbst nie gegangen ist. Gott kann nur das mit uns teilen, was er in seinem eigenen Wesen selbst hat. Darum ist Gott Mensch geworden, um in seinem Wesen das aufzunehmen, diese menschliche Existenz, das menschliche Wesen, das menschliche Sein. Darum ist Gott in Jesus Mensch geworden, um für uns, für dich, für mich alles zu vollbringen und diesen Weg der Umkehr, der hundertprozentigen Umkehr möglich zu machen. In Jesus am Kreuz treffen sich die Kraft Gottes zur Umkehr, das absolut reine Herz, die Errettung und die Schwäche und Schuld von uns Menschen. Das ist das Wunder vom Kreuz. Jesus, der für mich das menschliche Leben durchgespielt hat, mit allen Höhen und Tiefen, mit allen Zwängen und Sorgen und Fehlern und Irrwegen, dieses Leben gekannt hat, der für mich ernsthaft Buße getan hat, der am Kreuz in der ganzen Wucht der menschlichen Gewalt und Fehler dieses Gebet sprechen konnte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib. Der den Teufelskreis von Schuld und Fehlern und Rachegefühlen durchbrochen hat, der das alles abgefangen und aufgefangen abbekommen hat. Und der all das, was mich auch abhält, Buße zu tun, mit sich am Kreuz hat sterben lassen. Es gibt einen, der alles getan hat. Und seine Kraft und seine Liebe darf ich dafür in Anspruch nehmen. Von demjenigen, der am Kreuz in dem Moment sagt, es ist vollbracht. Und so zeigt uns die Story von Jona, aber vor allem dann auch das Evangelium von Jesus, dass Umkehr und Buße keine alten Worte mehr sind. Sondern dass es ein wunderbarer Teil des Evangeliums ist. Und dass, wenn wir das verstanden haben, dass wir genau auch dafür Gottes Hilfe wissen dürfen, haben dürfen, in Anspruch nehmen dürfen, dann ist das, was uns am Ende auch frei macht und eigentlich auch fröhlich machen darf. Allein aus Gnade, alles aus Gnade. Und allein dein Glaube an ihn, nicht an dich, ja, das war wichtig heute zu merken. Allein der Glaube an ihn, nicht an dich, an seine Stärke, nicht an deine Stärke. Der Glaube an seine Wege, nicht an deine Wege. An das, was er für dich getan hat. Allein der Glaube daran macht, dass das für dich gilt. Jesus sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Also Glaube, Glaube und du bist sicher bei ihm. Glaube und du weißt, wie die Story für dich endet in seiner Gegenwart. Danke, Jesus. Amen. Wir nehmen uns noch 2-3 Minuten, um im inneren Gebet vielleicht darauf zu reagieren. Ja, nehmt die Zeit, wo wir ein bisschen Untermalung haben musikalisch, um für euch in eurem Herzen genau darauf zu antworten. Haltet fest, was euch wichtig geworden ist. Dankt dem Herrn dafür, wenn er zu euch gesprochen hat.